Ja, hier. Eben, ich gibt einen großen Unterschied zwischen euch und mich oder mir, ist, dass ich sehr nervös bin und ihr ganz entspannt jetzt hier sitzen dürft. Und ich sehe einfach eure Atmosphäre hier. Das ist sehr schön. Also so Abendmahl zu halten, das erinnere ich mich an vor vielen, vielen Jahren, wo wir das auch zu Hause in den eigenen vier Wänden mal gehalten haben. Das ist sehr persönlich und auch sehr privat. Und bringt eine sehr, sehr schöne Atmosphäre mit sich. Also ihr habt da euch ein schönes Gut, meiner Meinung nach, angesetzt hier. Und so nimmt dieser Gedanke, sich an Jesus zu erinnern und das, was er für uns getan hat, einen großen Raum im Herzen, im Verstand und im Geist, denke ich. Ja, also der Stefan hat ja mit mir den Termin ausgemacht und für heute und er schrieb dann als nächstes zurück, ach so ein Mist, ja, da bin ich jetzt wieder in Urlaub und kann dich wieder nicht hören. Das war beim letzten Mal wohl auch so. Und ja, du warst auch nicht da. Ne? Nehme ich auch nicht persönlich, Armin. Keine Panik. Ja. Tiefgang der Liebe Gottes. Das Verstehen von Sehen und Handeln. Ich habe dort mal ein kleines Bild von einem Eisberg aufgezeigt. Ja, der Eisberg ist halt unter der Oberfläche größer als was oben rausguckt. Wäre es andersrum, würde er sich wieder drehen. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit auch mit der Liebe, die wir von Gott haben. Die Liebe Gottes ist im Verborgenen so tief, so unergründlich, dass uns das eigentlich den Verstand gar nicht erfasst. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Manchmal in so unserem Alltag, da ist es so, dass wir die Liebe so für so selbstverständlich halten oder als so einen kleinen Ankerpunkt, wenn alles über dich zusammenbricht. Ja, aber die Liebe ist, die vergeht nie. Die Liebe ist treu. Und dann nimmt man diesen Ankerpunkt im Leben doch wahr und hält sich daran fest. Und das ist auch gut so, denn das hat Gott uns auch versprochen irgendwo, dass die Liebe, die hört niemals auf. Und das macht auch Gott irgendwo aus. Und das ist im persönlichen Leben ist das ja sehr schön, das auch zu wissen und sich das auch immer noch mal neu auch vor Augen zu halten. Das Problem ist nur, dass wir so schnell vergesslich sind, dass wir auch schnell blind werden, alltagsblind. Das kenne ich so vom Berufswegen her. Wenn man lange Zeit, ich bin über 20 Jahre in dem Unternehmen tätig, in dem ich jetzt arbeite, und man läuft so ein bisschen Gefahr, betriebsblind zu werden. Das haben wir so früher gemacht und das machen wir heute immer noch und das ist auch gut so. Und dann kommen junge Mitarbeiter und neue Mitarbeiter und die haben andere Ideen. Und denen den Raum zu geben, sich auch mitzuteilen, das ist dann oft so ein bisschen schwer. Und das ist auch so oft im Glauben. Wir sind oft so betriebsblind. Das Thema Prüfen, da hat Armin gerade schon viel zu gesagt. Das ist so ein Punkt, den hören wir auch dann oft auf, weil es uns auch zu bequem ist, uns herausfordern zu lassen von Gott. Ihr wisst ja, ich komme ja auch aus dieser Gemeinde. Hier habe ich meinen Glauben gefunden. Hier bin ich zum Glauben gekommen. Und ich habe auch oft gemerkt, dass mein Glaube einfach auch nur noch Routine geworden ist in meinem Leben. Man hat einfach oft nur noch gelebt, so wie man Glauben entwickelt hat, erlebt bekommen hat, vorgesagt bekommen hat. So waren viele Jahre auch in meinem jungen Leben einfach auch davon gespickt, in eine gewisse Monotonie, in einem ganzen selbstverständlichen Bewusstsein, Christsein zu leben. Aber diese tiefe Ergriffenheit für das, was ich mit 15 von Jesus erfahren habe, habe ich gemerkt, in einem Zeitfenster von vielen, vielen Jahren ist, dass das oft auch erkaltet ist. Für selbstverständlich. Und das, was Jesus für uns getan hat, woran wir uns heute Morgen auch hier mit Brot und Wein erinnert haben, ihr Lieben, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist nicht eine 0815-Lösung. Und das war auch kein Plan B. Das war großes Gottes megamäßiger Masterplan, so wie wir das auch in dem Lied von Pepper gehört haben. Masterplan der Liebe. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Wir in der Sonntagsschule in der Gemeinde, ich gehe nach Wermskin in die Schillerstraße, da hatten wir in der Sonntagsschule mal etwas gebastelt. Das ist hier so ein kleines Papierwürfelchen mit einer oberen und einer unteren Hälfte. Und da sieht man, da ist ein Kopf drauf, der die Augen zugemacht hat. Und dieses Würfelchen, das kann man rauf und runter schieben. Und indem man das rauf und runter schiebt, öffnet sich die Augen. Ja, und das ist die Heilung des blinden Bartimäus, sollte damit wieder gespiegelt werden. Und oben auf diesem Kästchen steht, I once was blind, but now I see. Also eins war ich blind und jetzt kann ich sehen. Jetzt kann ich sehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Christsein tatsächlich, wir mal die Augen geöffnet bekommen haben von dem Herrn Jesus und von Gott, dass wir ihn brauchen und dass er das elementarst Wichtigste in unserem Leben ist. Aber ich habe das manchmal das Gefühl, dass unser Glaube das passiert, was auch mit unseren Augen auf ganz natürliche Weise im Laufe des Jahres passiert. Nämlich, dass die Augen ein wenig ermatten oder müde werden oder schlechter sehen. Also dies ist meine erste Gleitsichtbrille. Ja, also und der Augenarzt, der sagte, mit so 45, 46, 47, da beginnt das und da kommt die Gleitsichtbrille. Das habe ich dem nicht geglaubt, als ich 40 war. Aber der Typ hatte recht. Und jetzt stehe ich da und habe eine Gleitsichtbrille, um vorne und weit gut sehen zu können. Ich habe immer noch meine Probleme mit dem Ding, weil es ist aber, ja, es ist halt ein Hilfsmittel. Ja, und das Hilfsmittel, was wir brauchen, ist jeden Tag die Erkenntnis, dass Jesus Christus, dass Gott mich lieb hat, dich lieb hat. Und dass er sich danach sehnt, mit dir eine Beziehung zu führen, die klar und rein ist, mit voller Sehstärke. Dieser Bartimäus, der war blind. Der hat nichts gesehen, aber Jesus hat ihm die Augen geöffnet. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, also sprach er von Jesus, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann oder sehe. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir uns das immer ganz gut vor Augen halten. Dass Gott es mit uns gut meint. Jederzeit. 1. Timotheus 2, 3 bis 4 heißt es, dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Christsein ist für mich definitiv nicht eine Abhandlung von guten Taten oder einem moralischen Denken. Versteht ihr? Du bist kein Christ, nur weil du dich moralisch gut verhältst oder weil du christliche Gedankengüter in deinem Kopf hast und sagst, ja, das ist ja rein moralisch, menschenliebend, gut. Ja? Sondern Gott möchte, dass wir zur Erkenntnis kommen, dass wir als Menschen verloren sind vor ihm und dass wir unbedingt seine Rettung brauchen. Ja? Und dass er möchte, dass wir zur Erkenntnis kommen. Er möchte nicht, dass wir dumm sind und nicht sehen, wer er ist. Er möchte uns die Augen öffnen und das bedarf von uns auch ein bisschen Engagement und ein bisschen den Willen und die Sehnsucht danach. Herr, wer bist du? Wer bist du in meinem Leben? Welche Identität soll ich haben? Wer soll ich sein? Was macht meine Identität eigentlich aus? Mein Arbeitsplatz? Macht meine Identität aus mein Umfeld? Was andere über mich denken? Ist meine Identität gleich meiner Gesundheit? Erster Timotheus 2 geht's weiter. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Mensch. Der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Das haben wir gerade auch im Abendmahl auch kundgetan. Das haben wir proklamiert, als wir Brot und Wein zu uns genommen haben. Er ist der Mittler. Er ist der Retter. Er ist das Bindeglied zwischen Gott und mir. Und ich habe dazu nichts beigetragen. Das unterscheidet uns auch von allen Weltreligionen. Nicht, dass ich was getan hätte, nicht, dass ich irgendeinen Willen gehabt hätte, nicht, dass ich irgendwas Besonderes geleistet hätte, dass ich jetzt eine gute Verbindung zu Gott habe, sondern dass Jesus Christus, er alleine, mit Gott, mit dem Heiligen Geist, die drei, dass die auf uns zugekommen sind und den Weg wieder frei gemacht haben, um Beziehungen mit Gott zu haben. Und das unterscheidet uns zu allen anderen Weltreligionen, die einfach nur sagen, du musst dieses oder jenes tun. Und wenn du ganz viel Glück hast und wenn Gott ganz besonders gut gestimmt ist, dann bist du gerettet. Dann kommst du in den Himmel. Die Schuldfrage ist nie eindeutig geklärt. Bei Jesus ist die Schuldfrage eindeutig geklärt. Ohne mein Zutun. Er hat alles getan. Und darum ist meine Identität in Jesus Christus perfektioniert in alle Fragestellungen meines Lebens. Darum möchte ich gern mal auf die Jahreslosung vom letzten Jahr. Da heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. 1. Mose 16, Vers 13. Da ist ein Vers aus dem Alten Testament und ich lese uns den Text einmal vor, aus dem dieser Vers stammt. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber einen ägyptischen Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Dann nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abraham, das ist Unrecht an mir, liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Daher kommt der Text, du bist ein Gott, der mich sieht. Als ich diesen Text gelesen habe, als die Hagar letztendlich das dann in der Wüste dann auch zum Herrn sagt, du bist ein Gott, der mich sieht, habe ich mich gefragt, was hat die Hagar denn überhaupt durchgemacht? Oder die ganze Situation, was spiegelt die ganze Situation? Diese drei Personen, um die es hier geht, das ist also Abraham und Sarai, die ja auch später Abraham und Sarah hießen. Und da geht es um die Hagar. Und später dann noch um das Kind von Hagar, Ismael. Aber erstmal um die ersten drei. Rein menschlich gesehen ist das eine richtige Katastrophe, was die drei da abziehen. Und das ist psychologisch, physisch, seelisch, geistlich, ein absoluter Zusammenbruch in dieser zwischenmenschlichen Beziehung dieser drei Menschen, wo Gott Geschichte mitschreibt. Könnte man ja sagen, Gott ist nur auf der Seite Abrahams und Sarai oder Sarah und Abraham später, weil er ja mit denen ja auch weiter Geschichte schreibt und wir wissen, wie die Geschichte ja weitergeht und bis heute, ne, daraus entsteht ja auch dann, ja, der Stammbaum Jesu und so weiter. Aber diese Geschichte, da steckt so viel Krankheit drin, da steckt so viel Enttäuschung drin, da steckt so viel menschliche Last. Und die wollen wir uns mal gemeinsam angucken. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Das war für mich ein Zeichen, sie hatte einen Mangel verspürt. Ein Mangel im Leben. Sie fühlte sich nicht wertvoll. Sie fühlte sich nicht anerkannt, weil sie einfach merkte, es fehlt etwas. Ich kriege keine Kinder oder ich habe kein Kind. Kennst du das? Mangel im Leben zu haben? Absolut. Oder? Die nächste Katastrophe oder der nächste starke Einschub in deren Leben ist, hat mich verschlossen, hat mich. Dieses hat mich ist, ich habe eine Situation, ich habe etwas erkannt und ich fange an zu vergleichen. Der Ursprung alles Bösens, das sehen wir schon an Adam und Eva, ist das Vergleichen. Immer wieder gucke ich auch andere Situationen, auf andere Menschen. Ich gucke auf meine Nachbarn, ich gucke auf andere, die besser dran sind als ich, die vielleicht gerade gar nicht das durchziehen oder durcherleben, existieren müssen, was ich durcherlebe. Vielleicht der Nachbar, der die bessere Arbeitsstelle hat, der mehr Geld hat oder der mehr Anerkennung hat. Auch in den Gemeinden. Der eine kann super gut reden oder der andere kann super gut singen und der andere hat, ist irgendwie beliebter als ich und der andere steht irgendwie mehr im Mittelpunkt als ich. Und man fängt an zu vergleichen. Kennt ihr das? Und man kann darüber auch eine Bitterkeit haben und auch einen inneren Zorn und eine innere Wut. Und dann kommt sie, es hat mich verschlossen. Ja, kommt ein Stück weit Selbstmitleid. Natürlich rein menschlich für sie wirklich schlimm. Ich will das ja nicht abtun oder abwerten. Aber das steckt dahinter. Es ist ein Stück weit Selbstmitleid. Und es ist auch oft so in unserem Leben, in unseren Krisenzeiten, da laufen wir Gefahr, zu ernüchtern und uns zu verkriechen und zu verstecken und auch zu sagen, das Leben hat es nicht gut mit mir gemeint. Das kann passieren. Aber Selbstmitleid ist auch ein Punkt, ist, wo der Fokus drauf liegt, auf mir selbst. Das heißt, ich verliere den Fokus auf Gott. Und das ist bei allem so. Wenn ich auf meinen Mangel so stark achte, wenn ich aufs Vergleichen gehe, auf den Selbstmitleid, der Fokus verschwindet. Der Fokus verschwindet ganz klar auf mich, wendet sich auf mich und wendet sich ab von Gott und von Jesus Christus. Werde ich aus ihr erbaut werden? Ja, ist eigentlich umgekehrt der Sinn, der eigene Geringwertschätzung. Ich bin nichts wert. Wer hat dir in das Herz gepropft, dass du nichts wert bist, wenn Gott doch sagt, dass du die Krönung der Schöpfung bist? Von dir selbst geringwertig zu werten und zu schätzen, ist ein Riesenverlust in der Beziehung zu Gott, weil deine Identität in Jesus Christus dich so wertvoll macht, dass du vor Gott bestehen kannst. Und dann bist du alles, nur nicht gering. Und das sollte uns Mut machen. Die nächste ist die falsches Unrecht empfinden. Das Unrecht an mir liegt auf dir. Ein falsches Unrecht empfinden. Ist das nicht auch oft so, dass du dich angegriffen fühlst von deinem Kollegen oder von deinem Nachbarn oder auch in der Gemeinde, dass du dich zu Unrecht angegriffen fühlst, weil du vielleicht die eine oder andere Situation falsch bewertest oder falsch gehandelt hast. Und dann explodierst du innerlich und sagst, die ganze Welt ist ja so gemein zu mir. Falsche Unrecht empfinden. Und mag ja sein, dass du tatsächlich einen Fehler gemacht hast. Aber dann sind meistens welche dann auch verbockt und verstockt und sagen dann, ja, da mache ich jetzt gar nichts mehr. Ihr seht, in dieser Geschichte ist unheimlich viel drin, nämlich auch Machtmissbrauch. Vielleicht bist du Opfer von Machtmissbrauch geworden. Oder vielleicht bist du ein Täter von Machtmissbrauch, kann ja auch sein. Auch in Gemeinden gibt's sowas, tatsächlich. Die Frage stellt sich nur, bin ich offen dafür, das auch in meinem Leben zu hinterfragen? Ich habe manchmal das Gefühl, uns fehlt die Sensibilität an dieser Stelle. Demütigung ist auch da drin. Bist du schon mal gedemütigt worden? Fühlt sich nicht gut an, ne? Wenn andere über dich lachen, wenn andere lautstark vor anderen deine Fehler ausbreiten, das, was du nicht gut gemacht hast. Vielleicht bist du aber auch einer, der selber gerne demütigt und du merkst es schon gar nicht mehr. Am Kaffeetisch, sag mal, weißt du noch, der Nachbar X oder die Nachbarin Y, also wie die sich verhalten hat oder wie die sich anzieht oder was die so sagen, wie die sich verhalten und die mähen den Rasen um 6 Uhr morgens, das sind ja Flachmaten. Auch wenn die Demütigung die Person nicht direkt mitbekommst, wenn du ein Täter von Demütigung bist, ist das genauso schlimm. Welch eine zwischenmenschliche Katastrophe passiert hier in diesen wenigen Versen? Und ich glaube, dass jeder von uns sich irgendwo schon mal wiedergefunden hat, wenn nicht sogar bei allen Punkten. Das Thema Flucht. Irgendwann platzt dir der Kragen. Und dann sagst du dir, so, jetzt bin ich weg. Jetzt können die mich alle mal. Dass du vor Situationen fliehst oder vor Menschen, vor Problemen, vor Nöten und Ängsten. Das kann passieren. Und dann stehst du da und merkst dann wieder, wie allein du bist. Und dann passiert etwas, nämlich, dass du, ich nehme mal gleich mal den nächsten noch, dass du aus Angst quasi völlig überreagierst. Und kennt ihr dann diese Not? Dass es dann zu einem, verzeiht das Wort, ich will den Namen gar nicht reinnehmen, aber es ist so eine Art Teufelskreis. Egal, wo du gerade drin steckst, du drehst dich quasi auf einmal in den zwischenmenschlichen Katastrophen, in all diesen Punkten drin. Und du drehst dich nur noch um dich selbst. Der Fokus ist auf dich selbst, der Fokus ist auf deine Probleme, auf deine Nöte und auf deine Ängste und auf deine Sorgen. Und du drehst dich rum. Und irgendwo findest du dich da wieder. Und ich glaube, umso älter wir werden, ich glaube, dass einer dieser Punkte du in deinem Leben schon mal mit konfrontiert warst. Wenn nicht sogar alle. Und das passiert in so einer zwischenmenschlichen Geschichte, die ja eigentlich aus der Ungeduld von Abraham und Sarai passiert. Weil sie haben ja ein großes Versprechen von Gott bekommen, dass sie Väter und Mütter werden, Vater werden, der Abraham, von einem großen Volk. Unzählbar wie Sterne. Unglaublich. Und das passiert daraus. Wie bist du in deinem Leben? Findest du dich da gerade wieder? Wenn du dich da gerade wieder findest, wie gehst du denn jetzt damit um? Du musst doch diesen Kreislauf beenden. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage durch die neuen Medien und durch die schnelllebige Zeit man immer schwerer aus diesen Sachen rauskommt. Aber das ist ganz wichtig, den Fokus zu verändern. Den Fokus zu verändern, weg von diesen Dingen hin zu Jesus Christus. Da muss man tatsächlich auch mal zu Gott schreien. Und soll ich was sagen, das darf man. Ja? Wie war das damals mit Martha und Maria, als Lazarus gestorben ist? Was haben beide für eine Frage gestellt? Herr, wenn du da gewesen wärst. Kennen wir diese Frage? Wenn du aufgepasst hättest, Herr Jesus, dann hätte ich dieses Schicksal nicht erleiden müssen. Soll ich was sagen? Jesus ist immer da. Aber es ist legitim, auch mal Gott darauf anzusprechen und sagen, ich halte es nicht mehr aus. Ich komme aus diesem Kreislauf nicht mehr raus. Von Mangel, vom Vergleichen, von Selbstmitleid, von Geringschätzung, von einem falschen Unrechtsempfinden vielleicht. Ja, auch vielleicht von Machtmissbrauch, von Demütigung. Ich habe keine Lust mehr zu flüchten und ich habe keine Lust mehr auf Angst. Und da kann man vielleicht noch viel, viel mehr rausziehen. Ich habe einen Psalm gefunden, den ich euch noch mitgeben möchte. Also grundsätzlich ist, du bist ein Gott, der mich sieht, ist nicht nur irgendeine Floskel. Ich habe es in meinem eigenen Leben gemerkt. Besonders in der letzten anderthalb Wochen. Vor anderthalb Wochen hat meine Mutter einen schweren Schlaganfall bekommen. Und soll ich was sagen? Du bist ein Gott, der mich sieht. Sie war in der Uniklinik in Frankfurt. Und sie ist am Freitag entlassen worden. Und sie hat keinen neurologischen Schaden von sich getragen. Sie kann sprechen, sie erinnert sich an alles, sie hat keine Lähmungen. Ich bin so dankbar. Sie hat eine Schwächung im linken Arm. Aber der Stand jetzt ist, dass Gott auch diese Situation genutzt hat, damit ich mit meinen Eltern über dieses Thema sprechen durfte. Denn ich weiß, dass meine Eltern noch nicht entschieden sind. Ich durfte mit meiner Mutter beten und ich durfte mit meinem Vater beten. Und hoffe, dass Gott weiter an dieser Baustelle arbeitet. Und so hat Gott eine schreckliche Katastrophe im Bereich meiner Eltern genutzt, um sich und für sich Werbung zu machen. Das finde ich schön. Mit dem Wissen, dass unser Leben tatsächlich endlich auf dieser Erde ist. Ja? Das weiß ich. Und das wissen auch meine Eltern. Und auch meine Mutter weiß, dass sie auf der letzten Reise ist. Das finde ich schön und darum kommen Gespräche. Ich möchte uns den Wallfahrtslied aus Psalm 1, 121 mal vorlesen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird dein Ausgang und dein Eingang behüten von nun an bis in alle Ewigkeit. Das ist kein Kalenderblättchen, was ich einfach nur so abreiße und abtue und vergesse. Das ist eine verbindliche Zusage von unserem Gott an dich. Und weil Gott die Wahrheit ist und weil Gott nicht lügen kann, weil Gott die Liebe ist, dürfen wir uns das jederzeit zurufen. Du bist ein Gott, der mich sieht und du bist mein Hüter und du bist bei mir. Und wenn ich vorher von dem Fokus gesprochen habe, dann heißt es hier, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Das heißt nichts anderes, ich gucke nicht auf den Fuß des Berges oder ich gucke nicht auf mich selber, sondern ich hebe meinen Blick und nehme den Blick und nehme den Fokus von mir selber. Und das wünsche ich mir für uns, für euch, für mich, dass ich das niemals vergesse. Denn der Fokus auf mich selber wird meine Probleme, meine Ängste und meine Nöte nicht verändern. In der Bibel-App habe ich ein schönes Gebet gefunden und das habe ich abgeschrieben und das bringe ich mal mit. Gott, du bist gerecht, ehrenhaft, vertrauenswürdig und wahrhaftig. Du zerschmetterst die Dunkelheit und die zertrümmerst die Verzweiflung. Du heilst Menschen und stellst Beziehungen wieder her und lädst die Menschen ein, dich persönlich kennenzulernen. Das ist das Rundum-Paket. Und das muss ich mir auch immer wieder neu sagen. Erstens die Anbetung, wer er ist. Ihn groß machen. In allen schwierigen Nöten und Sachlagen meines Lebens. Die Proklamation, dass er in der Lage ist, alle Dunkelheit zu zertrümmern und Verzweiflungen auch aus von mir herauszunehmen, das auch mir immer wieder vor Augen zu halten. Und dann das Ergebnis zu haben, heile mein Herz, heile Beziehungen, sowohl horizontal in der Gemeinde, zu den Nachbarn, zu Freunden und vor allem vertikal mit dem Herrn Jesus, mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Jesus. Das Schöne daran ist, dieser Hagar bekommt ein Kind. Und dieses Kind heißt, Ismael, ihr habt aufgepasst, ich habe es vorher gesagt, genau. Und soll ich euch sagen, dieser Name Ismael, der kann drei Bedeutungen haben. Und das passt, finde ich, immer so schön. Erstens, das Wissen, dass Gott hört. Das kann die Bedeutung haben. Gott hört. Es kann aber auch die Bedeutung haben, Gott möge er hören. Also die Bitte. Also erstens das Wissen, dass Gott hört, aber auch die Bitte, dass Gott erhört. Und drittens kann Ismael bedeuten, Gott hat erhört. Das heißt, der Name beinhaltet die Komplettlösung für die Not, für die Katastrophen unseres Lebens. Und das finde ich schön. Gott hört, Gott möge erhören und Gott hat erhört. Das heißt, Gott sieht deine Nöte, deine Probleme. Er sieht die Sachen, die da sind. Und er hat auch Interesse daran, mit dir zu arbeiten und er erhört dich. Wie er das macht und mit welchem Ergebnis, das steht uns nicht zu bewerten. Aber eins ist klar, er handelt, er tut was. Die zweite Jahreslosung, und das ist ja die von dieses Jahr, ist, alles bei euch geschehe in Liebe. Denn dieses Wissen, dass Gott in allen Katastrophen deines Lebens bei dir ist, hat eine Folge. Nämlich nicht egoistisch zu sein in Sachen der Liebe, sondern im Handeln. Das Wissen, dass Gott dich sieht, hat zur Folge, dass du auch ein verändertes Leben nach außen spiegelst, das geprägt und geformt ist und in der Identität in Jesus Christus gegründet ist. Deine Identität macht nicht aus, was Menschen oder Umstände aus dir machen, sondern was Gott und Jesus aus dir machen. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wenn ich sage, dass Jesus, dass Gott Wahrheit ist, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und wenn das gesagt wird, dann ist das auch die Wahrheit. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Wie viel Liebe üben wir aus? in allen zwischenmenschlichen Katastrophen, die wir gerade mal durchgesprochen haben. Alles bei euch geschehe in Gott, könnte man nämlich auch sagen, denn wenn Gott Liebe ist, dann könnte man diesen Vers auch so nennen. Alles geschehe in Gott. Das heißt, alles, was ich denke, fühle, handle, drüber nachdenke, soll geprägt sein von dem, wer Gott ist, aus dem Wesen Gottes. Und wenn ich in der Dreieinigkeit denke, dann ist das auch. Alles bei euch geschehe in Jesus. What would Jesus do? Diese Armmännchen, die zu meiner Jugendzeit so populär waren schon. Man denkt sich, ja, was sollen denn diese Bändchen da? Ja, fand ich auch immer merkwürdig. Aber wenn man sie so betrachtet als kleine Erinnerungsstütze, immer wieder in Situationen meines Alltags, meines Lebens zu fragen, wie gehe ich jetzt damit um? Wenn die Identität, die mich ausmacht, in mir ist, welche Auswirkungen hat diese Identität in meinem Handeln nach draußen? Und dann tut es manchmal gut, erstmal den Mund zu halten, nachzudenken und dann zu sprechen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welcher spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefunden habe. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie funktioniert das denn mit der Liebe, die geschehen soll, dann habe ich mir den Gedanken gemacht, wie geht denn Gott persönlich mit seinem Sohn Jesus Christus um? Also mit dem, an den wir glauben, an den, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, die von Gott, die spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Und da analysiere ich mal die Worte, nämlich, dieser ist mein geliebter Sohn, ist von Gott der Zuspruch, Jesus Christus, den nehme ich an. Annahme. Perfekt. Das ist ein Zertifikatstempel des Besitzertums. Wie die Göttlichkeit funktioniert. Ein Zeugnis Gottes an die Menschen, Jesus ist der, den ihr braucht. Weil ich habe ihn angenommen. Dieser ist mein geliebter Sohn. Geliebt ist die Zuneigung. Das heißt, Gott sagt, ich habe sogar Zuneigung für Jesus. Für meinen eigenen Sohn habe ich Zuneigung. Und das endet ja fulminant. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an Glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Und da schließt sich die Quadratur des Kreises für dein Leben. In der Fragestellung, in deinen Nöten und Ängsten. Und das ist auch das, was Gott in der Person Jesus Christus selber auch wohl auslebt. An dem ich wohlgefallen habe, also große Freude, sagt eine andere Übersetzung, heißt nämlich eine Bestätigung. Das heißt, Gott setzt auf seinen Sohn Jesus Christus einen Qualitätsstempel. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist geliebt und an den habe ich wohlgefallen. Und soll ich euch was sagen? Indem wir Jesus annehmen, in ihm leben, kriegen wir dieses Zertifikat für unser Leben auch ausgestellt. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. So dürfen wir uns doch nennen, oder? Und wir wissen, dass Gott uns liebt. Und durch den Schein Jesus Christus haben wir die Berechtigung, zu Gott zu kommen. Und Gott hat auch großes Gefallen an dir, durch die Sichtweise Jesu Christi. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Er gibt dir ein neues Leben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Durch ihn sind wir eine neue geschaffene Kreatur nach Galater. Wenn Gott so seinen Sohn liebt und dich und mich, was gibt's denn dann noch mehr? Das ist die Zuneigung, das ist die Perspektive. Und jetzt habe ich noch ganz viele Verse, aber die Zeit ist jetzt voran. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, habe ich vorher schon gelesen. Ich überspringe sie einfach, aber das sind Verse, ich gebe sie euch gerne oder ihr macht euch ein Foto, ihr schreibt es euch auf, möchte euch das einfach so mitgeben. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Daran ist die Liebe völlig bei uns, dass wir eine Freudigkeit haben am Tage des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Römer 5, Vers 8 und so weiter. Sie sprechen alle von der Liebe, die Gott zu dir und zu uns hat. Und ich habe noch mehr. Die nächste Jahreslosung, und da hast du mir viel weg von genommen. Prüft aber alles, das Gute haltet fest, und so haben wir uns ergänzt. Das ist sehr schön. Der kommt aus dem 1. Thessalonicher, und diese Verse möchte ich noch zum Schluss lesen. Wir bitten euch aber, Brüder, damit sind auch Schwestern gemeint, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder und Schwestern, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an und seid langmütig gegen alle. Spannend, nicht? Seht zu, dass niemand einen anderen Böses mit Bösen vergilt, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Nicht gegen eine Auswahl, nicht gegen die, die uns gerade freundlich gesinnt sind. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ein Wille Gottes in Jesus Christus für mich ist freuen und beten. Den Geist löscht nicht aus, Weissagen verachtet nicht. Jetzt kommt ganz wichtig, in allem, was dort steht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Die Option, dass tatsächlich was nicht Gutes da drin ist, kann es tatsächlich geben. Aber wichtig ist, dass wir alles prüfen und das Gute festhalten. Und das vor aller Art des Bösen haltet euch fern. Heißt im Umkehrschluss, lebt die Liebe. Lebt die Liebe, die Gott dir und mir gegeben hat. Amen.